Deutschlandfunk, Querköpfe.
Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze, dabei zur Regierung fleht, dass sie sie beschütze,
mussten sie als Untertan allzu oft schon lernen, mit Elan hilft der Clan doch nur den Konzernen.
Die Macht ist nicht zum ruhig schlafen da, die Macht macht, dass man nicht gut ruht. Wir stehen wie ein Heer von Schafen da und schlucken alles, was sie mit uns tut. Berauscht durch Freunde ruft die Macht und lacht und bietet Cannabis uns an. Doch jede Nacht, die man im Rausch verbracht, ist nur ein Tanz auf dem Vulkan. Wenn die Politik verreckt unter allen Ampeln und die Bürger schwer erschreckt durch das Leben strampeln,
hören sie spät und früh schreckliche Gerüchte. Ihr Erspartes geht perdu, Medien berichten.
Jeder Bürger soll sein Haus teuer zwangssanieren. Kann er's nicht, da fliegt er raus, drohen die ihn regieren.
Und als wäre das nicht genug, fordern Lobbylumpen: schafft euch an, teure Wärmepumpen.
Die Macht, sie ist für Paragraphen da, die außer ihr kein Mensch versteht. Die Macht, sie ist auch zum Bestrafen da, sie spielt mit uns nicht gerade ein Verblieb. Berauscht euch, sagt sie, und lasst euren...
An Mut sparet nicht, noch Mühe. Von der Kunst ein Kabarett zu führen, die Magdeburger Zwickmühle. Eine Sendung von Ilka Heil.
Wenn euch der Arsch auf Grundeis geht.
An Mut sparet nicht noch Mühe, heißt das aktuelle Programm der Magdeburger Zwickmühle. Und nimmt damit eine kleine, aber nicht unwesentliche Bedeutungsverschiebung im Titel von Brechts Kinderhymne vor. Die Protagonisten des Programms, Hans-Günther Pölitz, künstlerischer Chef des Kabaretthauses, und sein Bühnenkollege Thomas Müller. Mit letzterem hat sich die Zwickmühle personell ein Stück weit neu aufgestellt, denn die langjährige Spielpartnerin von Hans-Günther Pölitz, Marion Bach, muss aktuell aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzer treten. Pölitz und Bach, dieses Erfolgsgespann, gibt es seit 2005, also seit fast 20 Jahren. Eine Bühnenehe, die funktioniert und in der man sich gut kennt.
Also Pölitz ist einfach, das reicht manchmal einfach nur, wenn der guckt. Es ist wirklich so. Also eigentlich, je mehr er sich zurücknimmt, dieses Minimalistische, das kommt bei ihm dann wie eine Keule zurück, wenn er das macht. Und manchmal, ich glaube, das ist vielleicht auch dessen geschuldet, er hat ja mal Lehrer gelernt. Er ist ja wirklich einer, der gezielt den Finger in die Wunde legen kann und es so erklärt, dass es eigentlich auch der Dümmste in der letzten Reihe verstehen müsste, wo er hin will. Und das kann er echt gut.
Der studierte Lehrer Hans-Günther Pölitz sieht tatsächlich nach wie vor einen Aufklärungs-, wenn nicht sogar Bildungsauftrag in dem, was er tut.
Ja, ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass man, wenn man Leute zum Denken bringen will, muss man ihnen auch die Werkzeuge dafür an die Hand geben. Und ich glaube, dass es heute nötiger ist, leider muss ich sagen, weil das die Kunstform etwas beschädigt, dass man zunächst die eine oder andere Information überhaupt erst unters Publikum bringen müssen, dass sie in der Lage sind, über den Sachverhalt dann auch zu lachen. Und das war zu früheren Zeiten war das einfacher, dann musste man eine Andeutung machen und der Zuschauer wusste, was gemeint ist. Heute müsste man ihm erstmal einen Vortrag halten, damit er den Unsinn eigentlich begreift, der um ihn herum ist.
Und dann ist natürlich die Frage, wie dieser Vortrag denn zu halten wäre.
Man will versuchen, Wissen in einer, sage ich mal so, in einer Form unter die Leute zu bringen, dass sie Spaß daran haben und dass sie auch manchen Brocken, der schwer verdaulich ist, mit einem Lachen runterschlucken können. Denn mein Standpunkt ist immer, solange wir über die Probleme lachen können, haben uns die Probleme noch nicht im Griff.
Und so hält es die Zwickmühle nun schon seit fast 30 Jahren. Gegründet hatte sie der erste Salzburger Stierpreisträger aus dem Osten Deutschlands im Jahr 1996. Da war Hans-Günther Pölitz gerade zurückgekehrt von einer zweijährigen Episode bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Diese Zeit, sagt Pölitz, war neben der bei der Dresdner Herkuleskeule und später als Chef der Magdeburger Kugelbitze durchaus wichtig.
Weil ich dort gelernt habe, dass wir hier nicht auf der Wurstsuppe herumgeschwommen sind im DDR-Kabarett. Was Handwerk betrifft, was, sage ich mal so, die Auseinandersetzung mit Problemen betrifft, wir haben es nur auf eine andere Art und Weise betrieben. Aber was man uns da immer erzählte, wir haben jetzt einen aufrechten Gang und jetzt können wir über alles reden und also jetzt braucht ihr euch ja kein Blatt mehr vor den Mund zu nehmen, habe ich dann auch in der Lach- und Schießgesellschaft erlebt, dass dann plötzlich Themen ausgespart wurden, weil, nee, das musste verstehen, das musste, wir wollen das Programm ja noch im Fernsehen senden und der Rundfunkrat und da, nee, das lassen wir mal lieber das Thema. Wo ich dann gesagt habe, na, ich denke, wir haben jetzt hier einen aufrechten Gang.
Ja. Diesen übt der Zwickmühlenchef nun also in seinem eigenen Haus in der Magdeburger Leiterstraße. Die Entscheidung 1996, ein eigenes Kabaretthaus zu gründen, war einerseits ein Stück Emanzipation, andererseits auch zwangsläufig. Bei der Lach und Schieß gab es Mitte der 90er viele Wechsel in der Besetzung und eine wenig stete Hauspolitik. Die Rückkehr zu den Kugelblitzen, dem ehemaligen Bezirkskabarett an der Elbe, war ebenfalls keine Option. Mit dem noch vorhandenen Nachwendeschwung gingen Hans-Günther Pölitz und einige Mitstreiter nun also an die Einrichtung eines eigenen Hauses. Natürlich ein Ensemble-Kabarett.
Uns war damals sicherlich nicht klar, was alles auf uns zukommt. Allein schon, was die organisatorische Sache betrifft, das ging mietvertraglos, das ging bei den ganzen Abgaben, die ja dann zu leisten sind, los. Und wie man sich erstmal krumm machen muss, um überhaupt erstmal das zu verdienen, als volkseigenes Kabarett im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir ja nur von dem leben, was das Volk zu uns hereinträgt, als Eintrittskarte oder was wir bei Gastspielen einspielen können. Wir kriegen ja keinen Cent oder damals noch Pfennig Unterstützung von staatlicher Seite. Also das macht uns schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt schon diese ganze Zeit überlebt haben. Aber hätte ich gewusst, was alles für Mühen auf uns zukommen, ich hätte mir vielleicht die Entscheidung ein paar Mal noch überlegt.
Und doch scheint es die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Das Publikum, das aus der Region und darüber hinaus, hält der Zwickmühle als erster Adresse für politisch-satirisches Kabarett in Sachsen-Anhalt seitdem die Treue. Dies ist umso mehr zu würdigen, als dass es eben auch eine Leistung ist, über eine so lange Zeit bei seinen ureigensten Leisten zu bleiben, sich trotz gewisser Versuchungen nicht dem Zeitgeist oder aktuellen Trends zu ergeben, sondern das zu machen, was von Anfang an die DNA des Kleinkunsttempels an der Elbe ausgemacht hat.
Wir halten das für ganz wichtig, sonst würden wir es nicht machen. Was bis jetzt, kann ich jedenfalls für unsere Einrichtung verbuchen, auch funktioniert. Auch, dass wir den Wahlspruch weiter ganz energisch und ernsthaft bedienen. Wo Magdeburger Zwickmühle draufsteht, ist auch politisch-satirisches Kabarett drin. Und das merken wir eben, die Zuschauer kommen ja aus allen Teilen der Republik, der Bundesrepublik. Und interessant ist vor allen Dingen, wenn die Zuschauer aus den alten Bundesländern kommen, die dann sagen, oh, wenn wir das erzählen, was wir hier gesehen haben, das glaubt uns ja gar keiner. Können Sie nicht auch mal bei uns gastieren? Und dann sage ich, ja, wenn ein Veranstalter uns einlädt, gerne, dann machen wir das.
Worüber sich offenbar auch Gäste aus dem Westen des Landes wundern, ist wohl die Tatsache, dass hier in Magdeburg eben noch im wahrsten Sinne scharfes, pointiertes, politisches Kabarett gepflegt wird. Eine Unterhaltungsform, die Informiertheit voraussetzt, die das Publikum nicht schont, die polarisiert und die Mitdenken einfordert. Und das ist eben nicht mehr unbedingt der Standard in Zeiten überpräsenter Comedy. Das aktuelle Programm An Mut spart nicht noch Mühe ist in diesem Zusammenhang ein großer Wurf. Und es ist politisches Kabarett, wie es im besten Falle sein kann. Eine 25-Minuten-Nummer im ersten Teil ist dabei mindestens ein Experiment, und zwar eines, das gut ausgeht. Nicht vielen würde es vermutlich gelingen, das Publikum fast eine halbe Stunde lang dialogisch in Atem zu halten. Doch wenn ein Kabarettist schon mal auf einen großen König trifft, dann gibt's eben auch etwas mehr zu bereden.
Friedrich der Preußenkönig.
Ach so, tu.
Aber offen gesagt halte ich nichts von der Demokratie.
Also Majestät verachten das Volk also doch?
Auf keinen Fall. Dankbarkeit gegen sein Volk ist die erste Tugend eines Monarchen.
Dankbarkeit, die gibt's bei uns nur am Wahlabend. Aber auch nur, wenn man die richtige Partei gewählt hat. Das hat bei mir also eigentlich gar nicht geklappt bisher.
Eben. In der Demokratie liegt die Entscheidung immer bei der Mehrheit, also beim Unsinn. In der Monarchie hingegen kann die Entscheidung zumindest zuweilen an einen Vernünftigen gelangen.
Oh, mit dieser Meinung würde Eure Majestät heute durchaus auf offene Ohren treffen. Obwohl das in unserer Geschichte schon mal ziemlich schief gegangen ist.
Ah, war er ein schlechter Feldherr?
Er war ein Schlechter, mit Ä. Aber trotzdem hielt er sich für den größten Feldherrn aller Zeiten und hat dabei auch noch Eure Majestät als Vorbild genommen. Deutsche Disziplin, Standhaftigkeit, Vaterlandsliebe und sogar das Einziehen von 15-Jährigen in den Krieg haben Eure Majestät ja auch gemacht.
Wie könnte es wagen, mich so billig zu kopieren? Ein schlechter Preuße für wahr.
Mit Verlaub, Eure Majestät, es waren Österreicher.
Österreicher! Ha! 7 Jahre lang habe ich mit ihnen Kriege geführt.
Hat nicht gereicht.
Aber nach all meinen Erfahrungen sage ich Ihnen dieses. Der Krieg ist ein solcher Abgrund des Jammers. Sein Verlauf so wenig gewiss und seine Folgen für ein Land so verheerend, dass es sich die Landesfürsten gar nicht genug überlegen können, ehe sie ihn auf sich nehmen.
Leider hat sich diese Weisheit bis heute noch nicht so richtig rumgesprochen.
Führt ihr denn auch Krieg?
Wir haben ja nicht mehr diese langen Kerls, wie Ihr Herr Vater zur Verfügung hatte. Wir haben ja heute mehr Dicke. Deshalb lassen wir lieber führen.
Ach so. Und gegen wen lasst ihr Krieg führen?
Im Moment lassen wir Russland gegen die Ukraine kämpfen.
Ukraine.
Können Majestät nicht als selbstständigen Staat kennen. Zu eurer Zeit gehörte die Ukraine noch zum Großrussischen Reich.
Dann ist es also eine Art Bürgerkrieg?
Formell nein, praktisch tragischerweise ja.
Nun, ich hatte ja auch meinen Ärger mit den Russen.
Oh.
Aber in meinem politischen Testament von 1752 habe ich meinem Nachfolger eingeschärft, einen Krieg mit Russland tunlichst zu vermeiden, zumal dafür kein Grund besteht. Zwischen ihm und Preußen gibt es keine Streitfragen. Nur der Zufall macht es zu unserem Feinde.
Aha, ich glaube nicht an Zufälle. Also die Ursache für diesen Krieg ist komplex und tragisch.
Ja, hat denn euer Herrscher Olaf der...
Vergesslich.
Weiß ich doch. Hat ja keine Berater. Gewissheit erlangt man nicht vom Hörensagen. Man muss Kenntnisse sammeln, um urteilen zu können.
Also diesbezüglich würde ich Sie jetzt gerne an die Frau Baerbock weitervermitteln.
Wer ist denn das?
Nur die einen nennen sie Außenministerin, die anderen einen diplomatischen Unfall.
Und wer hat recht?
Meistens die anderen. Da hatte unser Olaf
kein... Der Vergessliche.
Ja, weiß ich doch. Der hatte da keine glückliche Hand. Er hat sich sozusagen vergriffen.
An der Dame?
Nicht an der, bei der Dame. Dabei könnte sie so viel Gutes für die Welt tun.
Ach so, meint er, ja?
Einfach mal die Fresse halten.
Ich hingegen hatte einen sehr guten Außenminister.
Oh, Glückwunsch.
Heinrich Graf von Podewils. Er warnte mich oft vor Feldzügen, setzte sich für vernünftige Kompromisse in ausweglosen Situationen ein. Und als Minister leitete er die Friedensverhandlungen mit Sachsen und Österreich, die übrigens auch zu Friedensverträgen führten.
Boah, der Mann hatte ja alles, was man sich von einem Außenminister so wünscht, ne?
Allein, ich hätte öfter auf ihn hören sollen. Ja, das ist... Er verschied übrigens hier in Magdeburg.
Oh Gott, welch tragisches Ende.
Doch genug des Themas, welches meine Schwächen offenbart. Sage er mir, wie ist es um das heutige Berlin bestellt?
Oh, das wollen Eure Majestät gar nicht wissen. Nein, das.
Berlin war mir schon immer suspekt, weshalb ich Schloss Sanctus hier auch um Potsdam bauen ließ.
Ja, worauf ich sagen würde. Heute würden Eure Majestät wesentlich weiter weg von Berlin bauen.
So schlimm?
Ja, also Eure Majestät käme mit eurer Kutsche gar nicht mehr durch.
Die Befugnisse eures Herrschers Olaf des...
Vergesslich.
Weiß ich doch. die scheinen ja nicht weit zu reichen.
Ja, das eine ist ja, Befugnisse zu haben, das andere ist, Befugnisse auch einzusetzen.
Aber was meint ihr damit?
Naja, es kommt ja noch ein gerüttelt Maß an Bürokratie dazu, die sich alle gegenseitig behindert. Wir nennen das Ampel.
Ampel?
Ampel, ja. Ampel, das kommt aus dem Lateinischen von Ampulla und heißt so viel wie...
Kleine Flaschen.
Zu eurer Zeit mag das zutreffen. Heute sind die etwas größer. Also die Probleme, die wir mit dieser Ampel haben. Majestät, wie erkläre ich Ihnen das? Sie müssen sich das so vorstellen. Eine Ampel. Da sind drei Leuchten drin. Also keine großen. Mehr so kleine Lichter. In Rot, Gelb und Grün. Und die sollen alles regeln, was sich so im Lande bewegt. Also wenn Eure Majestät jetzt beispielsweise mit eurer Kutsche von da kommen und nach da wollten und sehen plötzlich ein rotes Licht, was sagt das Eurer Majestät?
Dort ist ein Rotlichtviertel!
Majestät sind ein durchaus aufgeklärter Monarch, aber nicht immer sagt das rote Licht, was es dem Wanderer verspricht. Ja, das ist ein Zeichen, dass ihr mit eurer Kutsche anhalten müsst. Weil jetzt nehme ich jemand, der mit seiner Kutsche von da nach da will, grünes Licht hat. Erst wenn der von da nach da wieder rot hat, dann könnten Eure Majestät weiterfahren, weil Majestät dann grün hätten.
Und was ist mit Gelb?
Das können wir vergessen. Da geht's weder vor noch zurück.
Ja, warum ist es dann in der Ampel?
War halt noch Platz drin. Das war. Und dieses Prinzip haben wir heute auch auf die Parteien übertragen. Parteien, hatte ich euch ja vorher erklärt, was eine Partei ist.
Eine Partei ist ein Zweckverband, um Menschen in Stellungen zu bringen, für die ihr eigenes Können nicht gereicht hätte.
So. Wenn Majestät das so verstanden haben, habe ich es gut erklärt.
Man sieht, dass bei der Unvollkommenheit der menschlichen Dinge die besten Einrichtungen entarten. Deshalb muss von Zeit zu Zeit, wo es nötig ist, reformiert werden.
Ja, das ist schon richtig. Reformen machen wir ja auch. Nur ist das, was ihr Reformen nennt, etwas anderes, als was wir heute darunter zu verstehen haben. Nach jeder Reform wurde es eigentlich noch schlimmer, weil alle Kosten auf das Volk abgewälzt wurden.
Lasse er sich sagen. Eine Regierung muss sparsam sein, ja, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiße des Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staat teilen muss.
Also, wenn man den so reden hört, wünscht man sich direkt wieder einen König.
Aus An Mut sparet nicht noch Mühe, dem Programm der Magdeburger Zwickmühle, hörten wir Hans-Günther Pölitz als er selbst und Thomas Müller als Friedrich II. Ein spannender Schachzug, die Zitate des großen Preußenkönigs zum Dreh- und Angelpunkt eines mit Pointen gespickten Dialoges über die Abgründe aktueller deutscher Politik zu machen. Co-Autor dieser Nummer, wie auch vieler anderer dieses und weiterer Zwickmühlenprogramme, ist Olaf Kirmes, der neben seinem Ehrenamt als Vizechef der Bundesvereinigung Kabarett auch inhaltlicher Mitstreiter von Hans-Günther Pölitz ist und der Zwickmühle und ihrem Impresario attestiert.
Also die künstlerische Qualität hat es natürlich in sich und jeder ist hier mit seinen Stärken vertreten, wo die Akteure also zum einen eine super Bühnenpräsenz haben und hochwertig agieren können auf der Bühne, sei es mit Gesang, sei es mit Sprache, sei es mit Gestik, also allesamt verstehen ihr Handwerkszeug. Natürlich, klar, bei Hans-Günther Pölitz kommt hinzu, das hat man ja auch nicht allzu oft, dass ein Kabarettist seine Lieder selber singen kann und seine Lieder auch noch selber begleiten kann. Und dazu noch ist er ein scharfsinniger Analytiker, der dann das eben auch alles zu Papier bringt. Also ich glaube, das sind schon Dinge, die die strahlen aus und die machen eine Menge aus. Und das ist eben nicht nur Talent, das ist Disziplin, das ist Fleiß, das ist gute Ausbildung, die dahinter steckt. Die sollte man einfach auch nicht unterschätzen. Und das unterscheidet sich auch sehr, wie ich meine, von vielen Künstlern, die, sagen wir mal, einer Selbsteinschätzung unterliegen, die ihrer Qualität dann nicht ganz gerecht wird.
Hans-Günter Pölitz seinerseits schätzt an der Autorengemeinschaft mit Olaf Kirmes die Beständigkeit und das Ineinandergreifen der Ideen.
Also so konnten wir ja bis jetzt wunderbar arbeiten, eben mit Olaf Kirmes. Da weiß ich, es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er liefert Texte, manchmal auch nur ein Fragment, weil er sagt, ich komme hier nicht weiter, kannst du da mal? Und von mir aus kriegt er auch was geschickt, wo ich sage, fällt dir dazu noch was ein? Und dann entsteht am Ende ein Kunstprodukt, woran die Leute Freude haben. Und man muss auch uneitel sein und nicht denken, ich muss jede gute Idee selbst haben. Die kann man nicht haben.
So kann Pölitz also auch delegieren, wo nötig, um dann an der richtigen Stelle wieder da und ansprechbar zu sein. Und das vor allem für das Publikum. Olaf Kirmes hebt gerade diesen Punkt als für das Hauskonzept immanent hervor.
Ein Erfolgsrezept dieser Zwickmühle scheint mir natürlich auch zu sein, dass die Künstler eigentlich auch immer greifbar sind. Also beim Einlass natürlich, ja, und auch beim Rausgehen sind sie immer präsent und stellen sich auch einer Diskussion. Das macht die ganze Sache authentisch. Und ich glaube, dass man hier auch merkt, dass die Künstler was mitzuteilen haben auf der Bühne, dass der Beruf nicht nur Beruf, sondern auch Berufung ist und dass hier nicht von der Stange gearbeitet wird, sondern dass man tatsächlich auch mit viel Leidenschaft dabei ist. Das wird immer ein bisschen unterschätzt aus meiner Sicht, aber ja, Leidenschaft gehört dazu. Der unbedingte Wunsch, sich mitzuteilen, dass das eben auf dem Publikum überspringt, der Funke, ne?
In besonderem Maße zuständig für diesen Funken ist Pölitz langjährige Bühnenpartnerin Marion Bach, die mit ihrer großen Präsenz und Spielfreude, mit ihrem musikalischen und komischen Talent dem Bühnengeschehen wunderbare Farben zufügt. Die aus Meiningen stammende ausgebildete Opernsängerin hatte sich vor fast 20 Jahren mit einer, heute würde man wohl sagen, Initiativbewerbung an der Zwickmühle vorgestellt. Der künstlerische Leiter fand die Idee gut und strebte eigentlich eine Dreierkonstellation an, bestehend aus ihm selbst, seinem damaligen Partner Lothar Bölk und eben Marion Bach. Es kam anders.
Seit August 2005 begannen ja die Proben für unser erstes Stück Ab und zu Stimmung. War auch noch ein Wahlprogramm. Klar, Frau Merkel war ja in der Waagschale, wird sie es oder wird sie es nicht. Und ich bin ihm heute sehr, sehr dankbar, dem Hans Günther, weil damals gab es ein paar Befindlichkeiten. Natürlich ist die Konstellation, die von meiner Seite und auch von Pölitz Seite gewünscht war, zwei Männer und eine Frau, nicht zustande gekommen. Lothar Bölk hat ja damals die Zwickmühle verlassen und nun gleich zweimal einen schweren Sack auf meinen Schultern. Einmal den Anforderungen gerecht zu werden, dass Hans-Günter Pölitz' Entscheidung für mich nicht falsch war. Und zweitens die Gunst der Zuschauer zu gewinnen und zu zeigen, ich kann das auch.
Die Zwickmühle, das sind heute vor allem Pölitz und Bach, die ein fast schon ikonisches Bühnenduo bilden, das die Satirelandschaft in Mitteldeutschland und den gesellschaftspolitisch-satirischen Diskurs in der Region entscheidend mitprägt. Für Marion Bach ist die Zwickmühle und die Arbeit mit den Kollegen hier weit mehr als nur Broterwerb.
Dass jetzt doch so viele Jahre daraus geworden sind, ist für mich der sicherste Beweis, dass es einfach passt. Sonst wäre ich nicht mehr hier. Also die Zwickmühle ist tatsächlich meine Wahlheimat geworden, wenn man so sprechen kann. Das sind meine Wurzeln, die haben da begonnen. Die sind tief in der Erde und es ist wie in einer guten Ehe. Also wenn man 20 Jahre gemeinsam wirklich fast jeden Tag miteinander verbringt, das ist wie ein eigener kleiner Kosmos. Ja, das ist zu Hause.
Momentan stehen Marion Bach und Hans-Günter Pölitz mit zwei verschiedenen Programmen auf der Bühne, denn die Kabarettistin kann nicht wie gewohnt zwei Produktionen pro Spielzeit leisten, sondern muss ihr Pensum aus gesundheitlichen Gründen reduzieren. So also gibt es derzeit das Programm von Pölitz und Müller, außerdem das von Marion Bach und ihrer Zwickmühlenkollegin Heike Ronniger. Die sogenannten Frauenprogramme, zu denen sich jeweils noch ein Pianist gesellt, gehören ebenfalls seit Jahren zum Angebot des Hauses. Wohlgemerkt, der Begriff Frauenprogramm bedeutet einfach, dass hier zwei Frauen auf der Bühne stehen und ist keineswegs zu verwechseln mit der eher abwertenden Bezeichnung Frauenkabarett. Das ist wichtig, denn das, was Bach und Ronniger auf der Bühne machen, hat eben gar nichts mit sogenannten KKK-Themen Kirche, Kinder, Küche zu tun, die Frauen immer noch gern zugeordnet werden, sondern das aktuelle Programm »Kein Verstand in Sicht« liefert, wie auch seine Vorgänger, pointiertes politisches, wenngleich zur Freude des Publikums auch sehr spielerisches Kabarett. Der Umstand, dass es dann nicht um Shopping, Gesichtsmasken und Dating-Probleme geht, sagt Marion Bach, muss immer noch erklärt werden.
Also es ist nach wie vor gefühlt fast ein No-Go, Frauen und politische Satire. Als ob wir nichts zu sagen hätten, was ja völliger Bullshit ist, weil wir sind ja auch täglich im Leben mittendrin und involviert. Also ja, und wir kämpfen manchmal gegen diese kleinen Vorurteile, die noch da sind. Aber ich glaube, die Gäste, die zu uns ins Haus kommen, die wissen inzwischen, ich spiele mit Heike jetzt seit über 10 Jahren, dass sie da auch auf der sicheren Seite sind. Dass da eben nicht nur Comedy-Quatsch kommt, Entschuldigung.
Das meint trotzdem ja zur komödiantischen Spielform. Mit Charakterwechseln, Kostümen und viel Musikalität. Aber eben auch ja zu Inhalt, Aktualität und Relevanz. Wie hier, wo Marion Bach in eine ihrer Paraderollen fährt, mit dicker Brille, Rollator und Wollmütze. Seniorin Erna und ihre Betrachtungen zur Sache. An der Seite von Marion Bach spielen Heike Ronniger und Christoph Deckbar.
Bitte. Bahncard 1000. Ja, das heißt Bahncard lebenslänglich. Seit ich im Ruhestand bin, also seit 1994, fahre ich mit der Bahn.
Ach, kommen Sie, Sie sind doch noch keine Rentnerin.
Ja, hören Sie mal, ich bin 100 Jahre alt.
Was? Jetzt wollen Sie mich aber veräppeln. Sie sehen doch aus wie, naja, sagen wir mal, gerade mal wie die Hälfte, oder?
Ja, nach der Zeitrechnung der Deutschen Bahn bin ich auch erst Mitte 50. Sprech ich noch frei?
Ah ja, warten Sie, ich nehme mal meinen Rucksack.
Also schön, komm ich mal rüber zu Ihnen. Ne? Haben Sie schon mal was von Albert Einstein gehört?
Albert, ach ja, das ist doch der mit der Zunge.
Richtig, und mit der Theorie. Der hat sich die Relativitätstheorie ausgedacht. Machen Sie das mal ohne Zunge.
Ja, jetzt erinnere ich mich. Je weiter man weg ist, umso weniger altert man.
Oder so ähnlich.
Genau, so ähnlich. Denn auch bei der Bahn gibt es die Antizeitdilatation. Das Phänomen, ja.
Was für ein Anti...
Der Antizeit... Allein im Jahr 2023 hatte die Bahn eine Verspätung von insgesamt 7 Jahren. Ja, das muss man sich mal vorstellen. In 12 Monaten eine Verspätung von 7 Jahren. Man muss nur jede Verspätung mitnehmen.
Und wie kriegt man das hin?
Ganz einfach, indem man Bahn fährt. Höhere Gewalt, Signalstörung, Personenschaden, Gleisbauarbeiten, Klaus Wieselski und ja. Oder weil ein vorausfahrender Zug, der steht, mein Zug, der hinterher fährt, auch steht.
Sehr hohe Frage ist, aufgrund eines vorausfahrenden Zuges verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Ladies and Gentlemen, because of a train in front of us, we will be late.
Und schwupps, bin ich wieder ein Jährchen jünger geworden. Ich hab mir mal ausgerechnet, wenn die Bahn so weitermacht, Mensch, dann hab ich in 5 Jahren wieder meinen ersten Verkehr. Also, ich meine jetzt zum ersten Mal 6, das ist doch herrlich so. Aber eben leider nicht mehr mit dem Bernd.
Und warum nicht?
Er fährt immer Flixbus. Vernünftig, dieser Bernd.
Ja, ich meine, weil er dann so pünktlich altert.
Nee, wegen CO2-Ausstoß. Hm? Diese ganzen Busse
sind umweltfreundlicher als die Bahn.
Was?
Ja, das würden sie von der Bahn aber nie erfahren. Ne? Das haben die ganz geschickt in ihrem Umweltmobilcheck, haben die das verschwiegen. Aber sie erfahren es beim Umweltbundesamt. Berechnungen haben nämlich ergeben, dass Busse umweltfreundlicher sind als die Bahn.
Was?
Ja, und wenn man jetzt noch die Herstellung der Schienen und die Instandhaltung der Infrastruktur mit einberechnen würde, dann sähe es aber mit der CO2-Bilanz bei der Bahn ganz schlecht aus.
Ja, im Personenverkehr vielleicht, aber Sie dürfen ja den Güterverkehr nicht vergessen, ne? Diese ganzen riesigen LKWs, die Autobahn verstopfen, alle runter von der Straße und rauf auf die Schiene, oder?
Rauf auf die Schiene, rauf auf die Schiene. Wie soll denn das gehen, wenn keine Schienen mehr da sind? Ja, weil die Bahn hat seit den 90er Jahren 80% ihrer Industriegleise abgebaut.
Was?
Ja.
Sehr hohe Frage ist aufgrund fehlende Gleise. Kommt es zu Verzögerungen im Betriebsablauf? Ladies and Gentlemen, because of fehlende Gleise.
Marian Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar in einer Nummer aus der Feder von Frank Vogtmann und Robert Schmiedel, die die Texte für das aktuelle Zwickmühlen-Frauenprogramm Kein Verstand in sich zugeliefert haben. Dass dies in Anspruch und Aussage die gleiche Wertigkeit hat wie das, was außerdem am Haus läuft, gehört zum Selbstverständnis der Zwickmühle, so Marian Bach.
Wir sind nicht auf der Bühne, um zu gefallen, sondern um Denkanstöße zu geben oder Ansätze zu zeigen oder zu gucken, was macht es mit den Leuten? Gehen sie mit unserer Meinung mit oder nicht? Es soll ja ein bereichernder Abend sein, dass man wieder in den Austausch kommt untereinander. Und deswegen finde ich das Besondere auch an unserem Haus so schön, dass wir am Ausgang stehen. Dass wenn die Leute rausgehen, sie sollen uns sagen, wenn ihnen was aufgestoßen ist. Genauso wie es uns erfreut, wenn sie sagen, das war ein toller Abend. Danke für diese klugen Worte.
Und diese Worte sind, so findet auch der Zwickmühlenchef, heute nötiger denn je beim Streit um Deutungshoheit in Zeiten moderner Kriege, Pandemien und im Ringen um den Erhalt der Demokratie. Differenzierung und der Versuch, hinter komplexe Vorgänge zu blicken, sind da wichtiger denn je. Offen bleiben, Meinungen anhören und aushalten, ohne den Anspruch, die alleinige Wahrheit zu besitzen. Und doch zu seinen Ansichten stehen, diese Aufgabe sei schwieriger geworden, meint Hans-Günther Pölitz.
Es gehört heute schon wieder etwas Mut dazu, mit einer politischen Haltung zumindest auf die Bühne zu gehen. Das, was sich da auch in der Kulturszene ereignet, das spottet ja jeder Beschreibung. Die Sprachpolizei ist wieder unterwegs und man wird für jeden Satz, der jetzt nicht der Mainstream-Meinung entspricht, sofort in eine Ecke gestellt, wo man überhaupt nichts zu suchen hat. Ja, und wie man allein diesen Begriff Querdenken abgewertet hat, indem der nur noch negativ besetzt ist. Aber wenn in der menschlichen Entwicklung nicht, ob das in der Wissenschaft, in der Kunst gewesen wäre, irgendjemand mal quergedacht hätte, hätte es überhaupt keine Entwicklung gegeben.
Dass sich an solchen Vorgängen einer stört, der die DDR als Künstler erlebt hat, einer, der von der Repression des Systems und der Einschränkung von Meinungs- und Gedankenfreiheit betroffen war, ist wohl nachvollziehbar. Pölitz vermisst in der Auseinandersetzung,
dass man sich mal wieder verständigt miteinander nach dem Motto, was Voltaire eigentlich schon gesagt hat und wo Demokratie eigentlich in der Urform besteht. Ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie sie äußern können. Ja. Man muss ja nicht alles akzeptieren, aber zumindest die Meinung des anderen respektieren. Ja, aber allein schon, dass man für das Aufgreifen eines Themas als Putin-Versteher hingestellt wird. Aber das ist ja das Problem, dass man heute gar nicht mehr über die Wege in den Krieg nachdenkt, und auch nicht die Wege aus dem Krieg finden will. Das ist für mich noch viel schlimmer. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben nochmal über diese Frage Krieg und Frieden nachdenken muss. Und noch viel schlimmer ist, dass man eigentlich dafür angegriffen wird, wenn man sich für den Frieden oder auf die Seite des Friedens stellt.
Die Antennen sind im Osten geschärfter für Tendenzen der Diskreditierung anderer Ansichten. Denn hier weiß man leider noch zu gut, wie Ideologien funktionieren. So jedenfalls sieht es der Zwickmühlenchef, dem auch missfällt, dass es regierungsseitig Ansätze gibt, Meinungsfreiheit nach eigenem Gutdünken umzuschreiben, dahin, wo das Grundgesetz diese eben nicht definiert. Wenn die gesellschaftliche Debatte sich dann weiter aufheizt und auch Satire wieder Gefahr läuft, am Ende als Delegitimierung des Staates gebrandmarkt zu werden, dann hinterlässt das bei Kabarettisten wie Hans-Günther Pölitz mehr als nur ein Unwohlsein. So sieht er aktuell eine Selbstbeschädigung der Demokratie in Deutschland, und zwar
in allem. Eigentlich in allem. Und die jetzige Regierung ist sich gar nicht bewusst, dass sie federführend ist an diesem Demokratieabbau. Denn jetzt alles nur auf AfD zu schieben, das ist so. Die AfD wird es ja gar nicht geben, wenn eine ordentliche Politik gemacht worden wäre. So muss man das sagen. Wenn man nach den Gründen für das Erstarken der AfD sucht, dann muss man sagen, die Gründe sind CDU, CSU, FDP, SPD und auch die Linke.
So das bittere Fazit des Kabarettisten, der die Garantie, dass Satire doch alles darf, diese Garantie unserer demokratischen Verfassung also in Gefahr sieht und der genau deswegen betont,
Kabarett ist ja eine zutiefst, sage ich mal so, gesellschaftspolitische Kunst. Und da können wir diese Frage nicht ausklammern. Wir leben ja davon, dass wir uns damit auseinandersetzen. Aber da müssen uns eben auch alle Möglichkeiten und alle Denkrichtungen gestattet sein. Wir behaupten ja nicht von der Bühne herunter, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir machen uns unsere Gedanken, geben unsere Meinung als Denkangebot weiter, und dazu kann man sich als Zuschauer verhalten, durch Ablehnung oder durch Zustimmung.
Und so kann es das Publikum der Zwickmühle auch gern im aktuellen Programm an Mut spart nicht noch Mühe halten. In der folgenden Nummer denken Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller gemeinsam über Diktaturen und unseren Umgang damit nach.
Was ist jetzt mit Diktatur und Demokratie? Hast du das jetzt verstanden?
Habe ich im Prinzip verstanden. Aber ist es da nicht irgendwie, pass mal, ist da nicht irgendwie ehrlicher, wenn so ein Diktator sagt, dass er ein Diktator sein will? Ne? Diktatoren sind keine enttäuschten Hoffnungen. Diktaturen sind, was sie sind.
Aber die Demokratie?
Oft nicht, was sie scheint. Nimm zum Beispiel Erdogan. Ne? Ja,
nicht geschenkt.
Diktator?
Ich denke, klar ist klar.
Gewählt. Die meisten türkischen Wähler in der Türkei und auch die in Deutschland wollten ihn. Aber Deutschland ist wichtigster Handelspartner der Türkei einer der größten Investoren in der Türkei.
Ja, und?
Oder nimm König Salman von Saudi-Arabien. Diktator?
Klar ist klar.
König Salman, absoluter Herrscher, der selbst über den Gesetzen steht, die er selbst veranlasst hat, der Leute umbringen lässt. Aber Saudi-Arabien ist unser wichtigster Handelspartner in Nordafrika und Nahost.
Ja, aber es ist schön, wenn man Handel treibt miteinander.
Der chinesische Präsident Xi Jinping, Diktator?
Frau Baerbock sagt ja.
China ist unser wichtigster Handelspartner in Asien. Oder nimm Al-Sisi von Saudi-Arabien.
An die Macht geputscht,
ja, weiß jeder. Ja, aber Siemens kriegt einen Auftrag von 8 Milliarden Euro aus Saudi-Arabien.
So, jetzt sind wir mit Herrn Müller-Reisen einmal rund um die Welt. Was willst du uns denn jetzt damit beweisen?
Ich will überhaupt nichts beweisen. Die Politik beweist uns doch jeden Tag, wie gut sie mit Diktaturen kann. Verstehe auch gar nicht, warum wir so ein Problem mit Russland haben.
Russland führt einen Angriffskrieg.
Ach, und Saudi-Arabien und die Türkei veranstalten Kindergeburtstag mit Tischfeuerwerk.
Ja, aber man...
Pass mal auf, wenn wir wirklich wertegeleitete Außenpolitik wirklich ernst betreiben würden, dann könnten wir quasi den Handel einstellen und uns komplett auf Eigenversorgung umstellen.
Ja, aber man muss doch auch mal ein Zeichen setzen.
Und ein Zeichen setzen? In Katar, da sollte die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Zeichen setzen. Gegen Menschenrechtsverletzung, bis hin zum Boykott, so war gefordert. Und Robert Habeck hat den Scheich die Füße geküsst.
Ja, das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel.
Robert Habeck?
Nein, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ja, sie hat ja ein Zeichen gesetzt.
Was?
Sie hat ein Zeichen gesetzt. Sie hat so gespielt, dass sie im Achtelfinale auf die Mannschaft vom Flughafenpersonal treffen konnte.
Das war Unvermögen.
Das war kein Unvermögen. Sie hat ihren Boykott erfüllt.
Ja, und Habeck hat den Scheiß die Taschen gefüllt mit Geld, und zwar für den Gasdeal.
Ja, damit du hier einen warmen Arsch hast.
Jetzt sagst du es selber.
Was denn?
Ja, dass Demokratie für den Arsch ist.
Das habe ich überhaupt, nicht so gesagt. Gut, die Demokratie ist nicht perfekt, ja.
Nicht perfekt? Das ist ein Euphemismus. Wenn ich mir schon die Größenordnung dieses aufgeblasenen Bundestages ansehe, das ist eine Zumutung.
Ja, das Problem ist nicht einfach zu lösen.
Das lässt sich sehr einfach lösen.
Unser Herr Berufsrevolutionär hat eine Idee.
Man besetzt einfach den Bundestag.
Ich dachte an gewaltfreie Lösungen.
Man besetzt einfach den Bundestag entsprechend der Wahlbeteiligung.
Ja, nee, das ist nicht so einfach zu lösen.
Pass mal auf, in der Demokratie brauchst du eine Mehrheitsentscheidung. Pass mal auf, bei einer Wahlbeteiligung von 77% bei der letzten Bundestagswahl. Ne? Und ausgehend von 709 Sitzen damals, wären wir jetzt bei 543 Parlamentariern angelangt. 543.
Ja, gute Idee, die ist aber nicht so einfach umzusetzen.
Warum denn nicht?
In der Demokratie geht es um eine Mehrheitsentscheidung. Das ist der Wählerwille, nämlich.
Nein, das ist der Parlamentarierwille. Und der will das selbst bei einer Wahlbeteiligung von 20% der Bundestag proppenvoll ist. Und dann die Verteilung im Bundestag erst.
Ja, aber sind da wieder nicht richtig.
72% der Mitglieder im Bundestag sind Rechtsanwälte, Steuergehilfen und kommen aus dem Finanzsystem. Nicht ein einziger Hartz-IV-Empfänger dabei.
Das ist jetzt aber Widerspruch in sich. Erstens mal heißt das nicht mehr Hartz-IV-Empfänger, sondern Bürgergeldempfänger. Und zweitens, wenn einer drin sitzen würde, wäre er kein Bürgergeldempfänger mehr. Nicht mal Mindestlohnempfänger. Ne?
Aber bei 72% Sozialarbeitern, Pflegekräften, Erzieherinnen im Parlament, da wird in Deutschland so manches anders laufen. So verkommt die Demokratie doch zu einem Witz.
Ich erzähl mal.
6 Füchse und ein Hase stimmen darüber ab, was es zum Abendbrot gibt.
Hans-Günter Pölitz und Thomas Müller im Zwickmühlenprogramm Anmut spart nicht noch Mühe. Die Mühe, ein privates Kleinkunsthaus zu führen, das ohne öffentliche Mittel auskommen muss, nimmt Zwickmüller-Pölitz gern auf sich für das politische Kabarett, das immer mal wieder für tot erklärt wird und das doch nach wie vor und gerade im Osten sehr lebendig zu sein scheint. Das liegt wohl auch an der Tradition der sogenannten Bezirkskabaretts der ehemaligen DDR, von denen sich auch nach der Wende in diesem Fall glücklicherweise so manche erhalten haben. In deren Traditionen, und zwar ausdrücklich in der des Ensemble-Kabaretts, steht auch die Magdeburger Zwickmühle, obwohl sie nach der Wende gegründet wurde. Natürlich hätte Pölitz auch eine bunte Bühne machen können, eine Spielstätte für wechselnde Solisten und unterschiedliche Genres. Doch für ihn gab es nur die Entscheidung für das Ensemble, für die satirische Auseinandersetzung im Dialogischen, und zwar
weil ich's nicht anders kenne. Kabarett war für uns als DDR-Bürger immer eine Frage des Ensemble-Kabaretts. Da gab es ja kaum Solisten zu DDR-Zeiten. Und das ist ja auch der Grund, warum ich damals der Meinung war, man muss ein eigenes Haus gründen. Das ist wie beim Schiff, es braucht ein Dock, auf das es irgendwie auflaufen kann, wieder regeneriert werden kann. Eine Heimat, eine Heimstatt. So, und von da aus kann man dann mal strahlenförmig zu Gastspielen ausschwärmen, aber immer wieder in den Hafen zurückkommen. Das ist ja heute alles nicht mehr so gegeben. Wir haben uns ja damit auch das Korsett gesetzt, wenn man ein eigenes Haus hat, muss ja eine viel schnellere Schlagzahl der Programme gemacht werden, weil irgendwann sind die Einheimischen durch.
Das bedeutet erhöhten Aufwand und die Verpflichtung, sich immer wieder Neues einfallen zu lassen, um das Publikum zu halten. Gastsolisten kommen wohl in die Zwickmühle, soweit sie dem Anspruch des Hauses genügen. Auch Hans-Günter Pölitz selbst hatte in der letzten Spielzeit noch ein Soloprogramm aufgelegt. Aber, so sagt er,
ich selbst bin kein großer Freund von Solo-Kabarett, weil ich eben doch den dialektischen Weg bevorzuge, Meinung und Gegenmeinung. Und das deshalb besteht ein Ensemble mindestens aus 2 Personen, wo man Rede und Gegenrede haben kann.
Marion Bach, Pölitz bessere Bühnenhälfte, sieht dies übrigens ganz ähnlich.
Ich denke ganz einfach, dass die Möglichkeit, wenn man mindestens zu zweit oder wenn sogar in einer wunderbaren Form zu dritt auf der Bühne ist, dass sich der Zuschauer viel mehr identifizieren kann als mit einer einzelnen Person, die dich den ganzen Abend zutextet. Entschuldigung, wenn ich das mit zutexten sage, aber wir sehen es ja nun selber bei uns am Haus. Wir sind ja auch bemüht, Gäste einzuladen. Und dann kommen die Solo-Kabarettisten, die durchaus wirklich gut sind, wunderbare Sachen machen. Aber ich tappe mich selber dabei, dass es mich anstrengt, zwei Stunden einer einzelnen Person zu folgen. Aber ein Ensemble-Kabarett hat viel, viel mehr Spielmöglichkeiten, viel mehr Positionen, A gegen zweimal B oder man kann auch mal nur zu zweit, dann ist mal einer hinter der Bühne. Man hat so viele Möglichkeiten und kann sich dadurch auch viel mehr austoben, finde ich. Wir wollen ja auch dem treu bleiben, was wir hier schon seit Jahr und Tag machen. Das ist das Besondere am Osten, wenn ich es mal so sagen darf, das Ensemble-Kabarett.
Dementsprechend ventilieren Marion Bach und Heike Ronniger im aktuellen Zwickmühlen-Frauenprogramm die Dinge im Austausch.
Eigentlich versuchen wir, alle Probleme, die uns so persönlich auch betreffen, auf die Bühne zu bringen. Und ich glaube, dadurch, dass Heike und ich auch eine Art kongeniales Duo sind, wir haben ja mal aus Spaß gesagt, wir sind die Lego-Schwestern, aus folgendem Grund, weil Heikes Gesäß in mein Hohlkreuz passt, wenn wir Rücken an Rücken stehen. Das Bild darf sich jetzt jeder selber vorstellen. Es gibt übrigens auch ein Foto davon. Ja, und gerade ihre Erfindung der Langsamkeit zu meiner Quirligkeit, glaube ich, ist ein sehr schönes Pendant zueinander.
Die hochgewachsene blonde Heike Ronniger und die kurze, wie sie gerufen wird, brünette Marion Bach ergänzen sich tatsächlich hervorragend und fügen gemeinsam mit den Pianisten Christoph Deckbar und Oliver Vogt, die durchaus auch kabarettistisch ran müssen, mit ihren Programmen dem Zwickmühlen-Portfolio eine weitere spannende Facette zu. Manchmal kommen sie auch als Clowns auf die Bühne, mit den entsprechenden bunten Nasen. So bunt wie die EU.
Die EU, die ist so ein bisschen wie die kleine DDR. Ja, so ein ausgedachtes Konstrukt mit einer Mauer drumherum. Keiner kann sie leiden, keiner sich mit ihr identifizieren. Und ohne Berlin läuft sowieso nichts.
Aber gibt's nicht sowas wie eine europäische Identität?
Europäische Identität, wo wir noch nicht mal eine eigene Fußballnationalmannschaft haben.
Eine eigene europäische Fußballnationalmannschaft. Das wäre toll.
Ja.
Dann wären wir bei der Europameisterschaft immer im Finale.
Ja. Und stellt euch vor, alle Europäer sprechen eine Sprache.
Aber europäisch gibt's doch schon. Die Leiterfüße von tragbaren Leitern müssen so auf einem festen, stabilen, angemessen dimensionierten und unbeweglichen Untergrund ruhen, damit die Stufen in horizontaler Stellung bleiben. Das Verrutschen der Leiterfüße von tragbaren Leitern muss bei der Benutzung entweder durch Fixierung der oberen oder unteren Teile der Holme, durch eine Gleitschutzvorrichtung oder
die Bürokratie!
Ja, EU-Leiterrichtlinie 2001 EG 45 Artikel 4.
Es gibt 213 Sprachen in Europa.
Ja, und dann gab es auch noch in der EU die Sprache von Günther Oettinger.
50% of business is psychology.
Englisch ist die Amtssprache der EU.
Und ausgerechnet die sind ausgetreten.
Vielleicht, weil die verstanden haben, was da verhandelt wurde.
Es gibt so viele verschiedene Mentalitäten in der EU. Kroaten, Finnen, Luxemburger, Sinti und Roma. Meint ihr, das geht gut?
Weiß nicht. Das Zusammenleben mit den Bayern ist ja schon schwierig genug.
Nur demokratische Länder dürfen in die EU.
Die EU würde die EU nie in die EU lassen.
Wieso?
Demokratiedefizit.
Die wir gewählt haben, das Europäische Parlament, die Gesetze nicht machen, über die es dann abstimmt.
Also die Gesetzesvorlagen macht die Europäische Kommission.
Ja.
Die Politik in Europa macht die Europäische Kommission.
Ja.
Aber die da oben, die Leute, die da sitzen, die wurden von niemandem gewählt. Also sind sie auch den Wählern gegenüber keine Rechenschaft schuldig.
Die Europäische Kommission wird ausgesucht von Politikern. Das heißt, Politiker suchen sich selber aus.
DDR.
Aber an uns Europäern liegt's nicht.
Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar in einem Ausschnitt aus dem Zwickmühlenprogramm. Keine Vernunft in Sicht. Die Pandemie hat man in der Zwickmühle überstanden. Man hat Zeitgeisttrends widerstanden und man schärft weiter erfolgreich das Profil der politischen Satire. Aber einem Zukunftsproblem ist eben doch zu begegnen.
Ja, also das größte Problem, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, ist, wie geht's weiter? Weil ich sehe eben, dass viel zu viel an mir hängt, was jetzt die künstlerische Arbeit betrifft. Und da das Datum ja irgendwann bei mir auch ein biologisches Ende hat, sehe ich aber leider im Moment keinen, sage ich mal, Nachfolger, wie man das heute so schön bezeichnet. Also Aufruf, wer Interesse hätte, kann sich gerne melden bei uns. Ich sage nur, dass es sehr schwierig ist, Leute zu finden, die eine politische Haltung haben, die auch das Rückgrat dazu besitzen, diese politische Haltung künstlerisch umzusetzen. Und wenn wir jemanden gefunden haben diesbezüglich, wäre mir wohler.
Inwieweit die Zwickmühle aber ohne ihren Gründer, Jahrgang 1952, denkbar wäre, der, so sagt er, momentan ja gar nicht aufhören kann, weil er dem Ensemble verpflichtet sei, das kann auch Marion Bach nicht beantworten.
Wenn ich jetzt ganz ehrlich was sagen soll, kann ich mir schwer vorstellen, weil es ist sein Baby. Es ist seine Art, mit dem feinen Seziermesser Wortkabarett zu betreiben. Und das lieben die Leute und das tun sie ja nicht ohne Grund. Es kann keiner Hans-Günther Pölitz dubeln. Das geht nicht. Dieser Mann ist ein Unikat. Und manchmal überlege ich, ob es dann nicht besser wäre zu sagen, wenn der Meister nicht mehr auf die Bühne kann, dieses Kapitel an sich zu schließen.
Doch wird es die Zukunft zeigen, ob das Magdeburger Kabaretthaus fortbestehen kann oder nicht, wenn Hans-Günther Pölitz irgendwann die Satirefeder aus der Hand legt. Bis dahin aber wird nicht gespart. Weder an Mut noch an Mühe.
An Mut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft ab mit Verstand, dass die Welt in Frieden blühe, hier wie auch in jedem Land, dass man nicht wie ein Kaninchen ängstlich auf die Schlange stiert und nur hinter dem Gardinchen still und heimlich sich mokiert, wird an uns vorbei regiert, dass sich lehren die Kasernen, keiner nennt den anderen Feind. Und spricht man von Leoparden, man nur große Katzen meint, dass die Alten auf die Jungen mit Verständnis reagieren und die Jungen mit den Alten alte Fehler korrigieren und nicht ihren Mut verlieren.
Ein Mut sparet nicht noch Mühe. Von der Kunst ein Kabarett zu führen, die Magdeburger Zwickmühle. Eine Sendung von Ilke Hein. Redaktion Kerstin Janse und Fabian Elsässer.
Danke, danke, danke.